Hallo, liebe Fotofreunde, herzlich willkommen zur Folge 58 vom Fotopodcast. Heute Abend sind wir zu dritt, einmal mit dem Michael.
Hallo.
Dem Stefan.
Hallo.
Und mit mir, dem Tino. Wir haben heute wieder eine ganz bunte Reihe von Themen für euch vorbereitet. Wir beginnen zuerst mit Foto im Kino, ein Interview mit Anja.
Basiswissen Aufsteckblitz.
Die Canon-Neuheiten 1100D, 600D, 270EX2 und noch ein paar weitere Sachen.
Dann haben wir uns Gedanken gemacht, was muss man bei Ehrungen in Vereinen bedenken, wenn man dort zu fotografieren hat?
Ja, und dazu gleich ein kleiner Tipp, was man bei lichtschwachen Objektiven machen kann, damit Bilder nicht zu grisseln und zu dunkel werden.
Lightroom 3.4 ist in der Beta-Phase ein neuer Release-Candidate. Was gibt es Neues?
Eine neue Olympus-Kamera, XZ1.
Ja, und Erfahrungen mit nachgemachten Kameraakkus.
Ein bisschen Adobe-Lizenzärger.
Was gibt es vielleicht für Alternativen zu unseren bekannten Bildbearbeitungsprogrammen?
Und wir haben noch einen Alternativtipp, Pixelmator.
Okay, es wird eine lange Folge. Schießen wir los. Michael, du hast ein tolles Interview gemacht.
Ja, Stefan, ich habe eine E-Mail erhalten von Anja, einer Hörerin aus Berlin, mit dem Thema Foto im Kino. Das fand ich interessant und habe mir gedacht, komm, wir machen mal ein Interview. Ich habe sie kurz angeschrieben, gefragt, ob sie dazu bereit wäre. Und hier kommt unser Mitschnitt. Hallo, liebe Fotopodcaster. Jetzt kommt das angekündigte Interview, das ihr bereits in der Einleitung für Folge 58 vernommen habt, mit Anja, einer unserer Hörerinnen, die wir bereits auf dem Hörertreffen in Berlin im letzten Jahr getroffen haben. Hallo Anja.
Hallo, Micha.
Ich finde es schön, dass du dir Zeit genommen hast zu einem kleinen Interview mit uns.
Gerne.
Und
doch.
Ich muss ja sagen, Berlin, Anja, ein Faible zu ganz kleinen Tierchen, die bei der letzten, wie heißt die tolle Sendung, mit Heidi Klum und ihren Models, haben ja diese possierlichen kleinen Tierchen direkt Panik bei manchen der Models ausgelöst. Du hattest auf deinem Shirt eine Verbindung zu Ratten stehen.
Ja, genau. Okay.
Ja, es ist ja auch im Endeffekt dein Motto, beziehungsweise auch deine Homepage findet man darunter, rattenscharfe Fotos.
Genau.
Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dir erzählen. Wer verbirgt sich denn hinter Anja rattenscharfe Fotos und was du so machst?
Ja, also ich bin im Netz eigentlich besser bekannt unter dem Namen Ratschen. Bin 28 Jahre alt und ich bezeichne mich als sächsische Wahlberlinerin, weil ich im Sommer quasi jetzt frisch nach Berlin gezogen bin. Der Liebe hinterher, so wie man das halt kennt, ganz romantisch. Ja, zur Fotografie ganz kurz. Ja, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Also eigentlich eine ganz, ganz lustige Geschichte. Es war so während des Studiums mehr oder weniger, dass ich da so eine Phase hatte, wo ich gern von mir schöne Bilder haben wollte und gleichzeitig aber irgendwie auch so selber fotografieren wollte. Und das waren so die Anfänge, wo ich mich ein bisschen mit der Kamera, die ich damals hatte, eine ganz einfache halt ausprobiert habe und ja Gefallen daran gefunden habe.
Gut, aber du bist dann von den Selbstporträts, die du von dir geschossen hast, ein wenig abgerückt. Machst, soweit ich weiß, ja immer noch ab und zu mal Bilder. Ich kenne auch so welche vom Umzug, vom Kistenpacken. Anja von hinten, Anja, ich glaube, irgendwo draußen bei einem Baum habe ich dich auch mal gesehen, so im Anschnitt. Bist aber dann von den Selbstporträts weg und hast dich auch auf andere Personen konzentriert, also nicht mehr nur auf dich selber.
Genau, also ich habe dann angefangen, normal mich mit Models zu treffen und mich da auszuprobieren, zu schauen, ob ich in der Lage bin, halt schöne Bilder auch von anderen zu machen. Fand es aber sehr, sehr schwierig, immer diese Anweisungen zu geben und habe jetzt vielleicht vor einem halben Jahr für mich festgestellt, dass ich sehr gut mit Kindern zusammenarbeiten kann, in dem Sinne, dass ich die Kinder sozusagen in ihrer natürlichen Umgebung fotografieren kann, dass die Kinder spielen, sich völlig unbeobachtet frei bewegen können und ich einfach nur da bin, die Kamera draufhalte und schaue, was passiert und dann halt ähnlich wie bei den Konzerten im richtigen Moment den Auslöser drücke. Und das ist ähnlich wie in der Tierfotografie wieder sehr, sehr entspannt sozusagen.
Ja gut, ich sag mal, bei Kindern ist es im Endeffekt so, den Bereich kenne ich ja auch, ich fotografiere ja auch stellenweise Kinder, dass es eigentlich immer wieder neu ist. Also Kinder reagieren ja meistens intuitiv, nicht unbedingt auf Ansagen. Das heißt, du bist ja nicht derjenige, der sagt, jetzt mach mal dieses oder mach mal jenes, sondern versuchst Kinder hauptsächlich in ihrer natürlichen Umgebung bei ihrem normalen Handeln zu fotografieren.
Genau. Also einfach, weil die Bewegungen, die sie dann in dem Moment machen, von denen sie ja quasi nichts wissen, einfach viel spannender sind und hinterher andere Geschichten erzählen, als wenn man ihnen sagt, setz dich da mal hin und lutsch mal an dem Lutscher zum Beispiel, so die Klassiker, die man von Kindern kennt.
Mhm. Oder guck mal zur Mama oder...
Genau, guck mal natürlich,
genau.
Der Klassiker.
Jetzt stell dich nicht so an.
Genau, ja. Und von daher ist es für mich halt auch sehr angenehm, weil Fotografie für mich immer noch so mehr so ein Beobachten ist. Ich bin ungern der Mensch, der dann sagt, mach mal dies, mach mal jenes oder wir setzen jetzt das und das um. Ich bin dann doch eher so im Hintergrund, werde nicht wahrgenommen und kann dann aber im Nachhinein dann auch sagen, hey, guckt mal Leute, das und das ist dabei rausgekommen. Obwohl ich eigentlich gar nicht wusste, dass ich da bin, so ungefähr.
Ja, sind mitunter die schönsten Fotos und Momentaufnahmen, die man dann einfach so macht und festhält.
Genau.
Ja. Siehst du, und dann kommen wir ja dann von der Personenfotografie jetzt zu der Konzertfotografie.
Ja, quasi parallel dazu bin ich eine ziemlich leidenschaftliche Konzertgängerin. Eigentlich schon seit ich 12 bin, renne ich permanent auf Konzerte. Und ja, hatte natürlich da anfangs auch die Kamera dabei. Kleine digitale war ja immer kein Problem. Bis ich dann halt irgendwann doch zur Spiegelreflex gegriffen habe und da dann plötzlich nicht mehr so einfach in die Konzerte damit reinkam und ja, habe da halt quasi dann angefangen, auch das, also beide Hobbys quasi, die Konzerte und die Fotografie miteinander zu verbinden und ja, bin dabei geblieben, quasi.
Ja, das kann man ja auch sehr gut auf deiner Seite, beziehungsweise auch, wer dich in Facebook kennt, in Facebook ganz gut nachvollziehen. Du postest ja ganz regelmäßig, genau, Bilder verschiedener Konzerte. Und genau. Ich musste eben erstmal ganz frech grinsen, als du schon erzählt hast, ja, die kleine Kompakte, die kriegt man ja auch ganz einfach damit rein. Und mit der Spiegelreflex, da war es dann etwas schwieriger.
Ja, genau. Also das war auch erstmal so ein ziemlicher Schnitt eigentlich, dass ich dann gesagt habe, okay, Konzerte funktioniert irgendwie nicht mehr. Und dann hat man halt doch angefangen, die Bands, die man irgendwie schon länger kenne, zu fragen, ist es denn okay, bekomme ich von euch die Erlaubnis, damit mit der Kamera reinzukommen und Fotos zu machen? Ja, hat halt geklappt bei den kleineren Bands. Die haben meistens eh nichts dagegen. Dann braucht man halt einfach das Okay von denen, damit der Veranstalter halt einen nicht wieder rausschmeißt sozusagen. Ja, und ansonsten hat sich das halt alles irgendwie mit der Zeit so entwickelt, dass es immer mehr wurden, die gesagt haben, okay, kein Ding. Und ja, anscheinend scheint die Qualität meiner Bilder so gut zu sein, dass sie halt Sachen gerne wieder und klar, kein Problem. Ja.
Gut, das spricht für dich. Und wir kommen ja dann jetzt in späteren Teil unseres Interviews zu einer Veranstaltung, die mit und von deinen Bildern lebt, also nicht nur, aber auch, was dann natürlich für die Qualität deiner Bilder spricht. Und ja, ich sag mal, du bist, also ganz interessant fand ich ja erstmal die Aussage, dass du schöne Bilder von dir haben wolltest oder auch schöne Bilder machen wolltest. Wenn dich das dazu gebracht hat, eine Kamera zu kaufen, dann muss ich erstmal davon ausgehen, dass du vorher niemanden gefunden hast, der es geschafft hat, schöne Bilder von dir zu machen.
Genau, so in etwa. Also ich bin es eigentlich immer noch sehr, sehr fotoscheu, was das angeht. Also sobald ich irgendwo Kameras sehe, gehe ich eigentlich immer noch gerne in Deckung. Aber ich glaube, das ist wohl bei vielen Fotografen so der Fall. Und habe halt dann so für mich gedacht, irgendwann, es kann es ja irgendwo nicht sein und habe halt angefangen, mich selber zu fotografieren. Und da ist das Ganze eigentlich so ein bisschen ja, ins Rollen gekommen. Ich habe gesagt, Mensch, ich kann ja doch mir auf Fotos gefallen. Und ja, schaffe es aber irgendwie eher, wenn ich mich selber fotografiere, als wenn ich mich von anderen fotografieren lasse, dieses Aussehen dann auch zu bekommen, dass ich sage, okay, das Foto kann man auch zeigen.
Gut, dann bist du praktisch von der anfänglichen Neugier, dem Interesse an Bildern von dir selber in Verbindung mit der Konzertfotografie aus Hobby und Leidenschaft, wenn man es ja so nennen kann und darf. Denn in der Regel gehen ja die meisten Konzertgänger mit ihren kleinen Kameras dorthin, weil sie Fans der Band sind oder der Musik oder eines der Sängers oder des Schlagzeugers oder.
genau.
Und wollen dann entweder fotografieren, mittlerweile filmen sie ja zum Großteil über die kleinen Kompakten. Und du hast dann irgendwann festgelegt, okay, was die kleine Kamera macht, reicht mir nicht mehr, ich möchte dann doch ein bisschen mehr.
Genau. Also für mich ist es halt wichtig, wirklich das Lebendige von einem Konzert einzufangen. Also für mich hat mal ein Mitglied von der Band gesagt, dass sie an meinen Bildern so faszinierend finde, dass ich eben nicht diesen klassischen Sänger mit Mikro oder den klassischen Gitarristen mit Gitarre fotografiere, sondern irgendwie so das ganze Leben auf der Bühne. Was weiß ich, da stehen halt Kaffeetassen noch vom Soundcheck rum, die keiner wahrnimmt und die ich dann halt fotografiere in dem Moment. Oder irgendwelche Albernheiten im Hintergrund, die gerade passieren, wo dann halt ich dabei bin und das sehe und in dem Moment halt auch den Auslöser drücke.
Ja gut, das bringt dann wirklich so ein bisschen das Drumherum und nicht nur die standardisierten Fotos. Genau. Und ich weiß, dass ja einer unserer Hörer, der auch mit in Berlin war, der Peter hier aus dem Raum Frankfurt, der dann auf die Idee kam, ein Workshop, Konzertfotografie, das wäre was, das könnte ich mir vorstellen. Und zu dem Zeitpunkt hat Martin ganz aufmerksam zugehört und ich musste dann sagen, Peter, ja, so Konzert ist gut und schön, aber mit 10 Teilnehmern durch den Saal zu rennen, ist ein bisschen schwierig. Also du kannst mal ein Konzert maximal mit 2, vielleicht auch 3, wenn du es ein bisschen aufteilst, fotografieren, aber nicht mit so einer großen Menge an Personen. Fakt ist, klar, du musst eigentlich überall zugegen sein und wenn du dann noch das Auge dafür hast für die kleinen Details, hebt dich das ja auch ein bisschen hervor.
Genau, das ist ja auch das, was eigentlich Spaß macht, dass man halt nicht immer so diese Standardbilder hat und das fotografiert, was alle fotografieren oder alle sehen. Ja, und dann macht es natürlich auch manchmal auch der Standpunkt. Manchmal ärgert man sich natürlich, dass man gerade hinten steht, weil man gerade, was weiß ich, die Totale fotografieren wollte und es passiert irgendwas, wo man sagt, Mensch, Mist, da bin ich jetzt einfach zu weit weg oder stehe auf der falschen Seite oder da ist plötzlich der Mikrofonständer im Weg, obwohl ich irgendwas fotografieren will. Das passiert natürlich auch, aber ich glaube, wenn man halt ganz bewusst dann wirklich auf Motivsuche geht, ist es wirklich ein Feld, wo man sehr viel sehen kann und dann wirklich auch in der Lage ist, die Musik und dieses Thema Konzert auch wirklich ja, einzufangen, das, was die Leute im Publikum da eigentlich auch gesehen haben.
Ja, wenn wir bei dir von Konzert sprechen, dann ist es ja weder ein Kammerkonzert, noch geht das in Oper oder Operette, sondern es ist meistens doch ein bisschen rhythmischer, ein bisschen powervoller, vielleicht auch ein bisschen härter. Was dann vielleicht den einen oder anderen verwundert, denn du hast jetzt einen dritten Bereich dir praktisch gesucht. Ich weiß, du warst ein bisschen auf der Suche und wusstest nicht genau, was mache ich noch, in welche Richtung kann ich noch gehen und hast dich jetzt für die Tierfotografie entschieden.
Genau. Tiere deswegen, weil es zum einen eben ruhig ist und Tiere für mich einen gewissen Ruhepol ausstrahlen, weil man da einfach wirklich auch ähnlich wie bei einem Konzert wieder beobachten kann, aber halt etwas anderes sieht als schwitzende Männer, die da von einem Bühnenende zum anderen rennen. Und gerade unter den Tieren auch sehr, sehr viel passiert im sozialen Bereich und dass man da selber stundenlang zugucken kann und da auch wieder halt auf den Moment warten kann und dann halt auf den Auslöser drückt.
Ja, und bei Tieren musst du selber ja auch eine gewisse Ruhe vermitteln, damit die Tiere sich unbeobachtet fühlen und sich eigentlich die Zeit nehmen können, um sich normal und artengerecht sozial zu verhalten, oder? Das heißt, die Hektik, die vielleicht bei einem Konzert aufkommen kann, weil gerade auf der Bühne was passiert und du schnell von vorne nach hinten musst oder von links nach rechts oder schnell schwenken musst, ist ja hier weg. Genau. Du bist ja wesentlich ruhiger und ausgeglichener in deiner Arbeit und deinem Tun.
Genau, man muss aber genauso schnell reagieren können und von einem Tier zum nächsten wechseln. Gerade wenn man eine Gruppe von Tieren hat, weil man vielleicht, was weiß ich, Tier A anvisiert und darauf wartet, dass es irgendwas macht. Und daneben Tier C, was gerade nicht im Fokus ist, irgendeinen Blödsinn anstellt, muss man natürlich genauso schnell reagieren können und wechseln. Aber ja, es ist im Grunde eigentlich was Ruhigeres, zumal die Tiere ja im Großteil auch nicht keine Geräuschkulisse haben wie auf einem Konzert und man ja da einfach ja unter sich ist. Quasi.
Ja, und die Ergebnisse, die du in den Bereichen der Fotografie von Personenporträt, Kinder, Konzert, Tier veröffentlicht hast, hat ja dazu geführt, dass du ja von einem Fotoverein, kann man so sagen, oder Fotoverein angesprochen ja, wurdest.
Genau.
Und man hat dich gefragt, ob du bei einer ganz besonderen Aktion, wegen der du uns auch angeschrieben hattest, ob du da mitmachen willst. Ich würde jetzt mal ganz kurz einfach den Titel sagen und allein der Titel, glaube ich, der wird schon bei dem einen oder anderen Hörer ein Fragezeichen auf die Stirn zaubern. Das Ganze läuft unter dem Thema Foto im Kino.
Genau. Also es hat sich vor kurzem ein Verein gegründet, der sich Verein zur Förderung der Fotografie nennt. Und die möchten halt gerne im ostsächsischen Raum etwas für die Amateurfotografie tun, weil da in der Öffentlichkeit eigentlich fast nichts existiert. Und eine erste Aktion, die sie ins Leben gerufen haben, ist diese Veranstaltungsreihe Saal 1, Foto im Kino, die quasi Fotografen ermöglichen soll, ihre Werke einer breiteren, interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So der Hintergedanke. Und das Ganze soll halt in einem Kino stattfinden, sodass man auch wirklich mal auf großer Leinwand seine eigenen Fotos einfach auch mal wahrnehmen kann. Und ich denke, das ist eine Art, die es so noch nicht oder kaum gegeben hat.
Finde ich phänomenal. Muss ich mir wirklich, also wenn ich mir überlege, dass meine Bilder jetzt auf einer großen Leinwand flimmern, inmitten Bilder anderer Fotografen. Das heißt, man kann zeitgleich erstmal gucken, man kann vergleichen, man kann sich einen Eindruck verschaffen der Leistung der mit Anwesenden. Und man hat danach noch die Möglichkeit zum Smalltalk.
Genau, Erfahrungsaustausch.
Ja, es ist also eine ganz, ganz tolle Idee, muss ich sagen. Genau. Also kannte ich bisher in der Richtung noch nicht und deswegen habe ich auch spontan mir überlegt, wir machen mal ein Interview.
Ja, genau. Also ich kannte es bis dahin so in der Art auch nicht. Fand es auch gut, als sie mich da angeschrieben haben. Zuerst dachte ich so, was wollen die eigentlich von mir? Bis ich dann dahinter gestiegen bin, dass es doch eine größere Sache sein soll und war dann ja auch eigentlich stolz drauf, dass sie gesagt haben, hey, du bist eine von den Ersten, die wir dabei haben wollen. Deine Fotos haben überzeugt. Ja, und da bin ich jetzt.
Ich finde es toll und herzlichen Glückwunsch. Gerade auch mit bei dem ersten Mal dabei zu sein, ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Chance und spricht wirklich für dich und deine Art der Fotografie und die Bilder, die du dann dementsprechend schießt. Kannst du noch irgendwie so ein bisschen was zu dem Ablauf selber sagen? Was kommt da so im Endeffekt auf die Besucher zu? Vielleicht zu der Orga-Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Idee ist, die, wenn die Damen und Herren aus Dresden nichts dagegen haben, vielleicht auch anderswo durchgeführt wird.
Ja, also wie der Veranstalter dazu steht, weiß ich jetzt nicht. Aber zum Ablauf kann ich zumindest sagen, dass ich glaube, es sind 12 Fotografen, die an dem Abend quasi eingeladen wurden, die ihre Bilder, die sie sich selber natürlich rausgesucht haben, präsentieren werden. Und damit, denke ich, wird es ein sehr buntes, abwechslungsreiches Programm werden, sodass der Betrachter auch nicht gelangweilt dann nach Hause geht und sagt, oh, jetzt habe ich hier anderthalb Stunden Aktfotos angucken müssen. Ich denke, es ist sehr gut gemischt. Und die Bilder werden dann in Form einer Dia-Show gezeigt, die mit Musik unterlegt ist, die der Fotograf sich aber natürlich selber rausgesucht hat und gesagt hat, Mensch, das passt jetzt zu meinen Bildern, das möchte ich da gerne hören. Ja, und es wird auch vereinzelt Interviews mit den Fotografen direkt vor Ort geben. Und ja, die Fotografen natürlich auch vorgestellt. Und moderiert wird das Ganze von Kerstin Dölle, das ist eine relativ bekannte Sopranistin bei uns im Raum, und von Jens Laubmann, einer, der dem Verein angehört und das Ganze sozusagen mit ins Leben gerufen hat.
Also sprich, eine Veranstaltung, die über die Länge eines Spielfilms, anderthalb Stunden geht, und von Moderation, musikalische Untermalung, Interviews plus Gesprächsrunde im Endeffekt alles bietet, was den fotointeressierten Besucher denn interessieren kann. Also genau. Man kann kommen, man kann gucken, man kann Fragen stellen, nur anfassen darf man nicht.
Ja, sozusagen, genau.
Fast wie bei der Marke mit diesen Bärchen aus mittlerweile gelatinefreien Süßkram.
Tja, du darfst alles wissen, aber nicht alles essen, war das so?
Nee, du darfst alles essen, alles anfassen, aber nicht alles wissen.
Ach so, rum. Mist. Okay, dann war es genau andersrum. Schade.
Ja, dann kommen wir vielleicht nur noch mal kurz zu dem Ablauf. Das Ganze ist jetzt am kommenden Samstag, den 26.03.
Genau.
Ja, es ist leider einen Tag vor unserer Ausstrahlung, so dass wir darüber berichten, aber die Veranstaltung schon rum ist. Ich hoffe aber, dass da nicht nur die eine, sondern auch noch die ein oder andere weitere Veranstaltung herauskommt. Und ihr habt das auch, finde ich, zu einem sehr moderaten Preis auf die Beine gestellt, sprich die Veranstalter.
Genau, also der Eintritt wird 4 € kosten pro Nase und ja, ich denke, das ist nicht zu viel.
Für 1,5 Stunden genau. gute Bilder mit netter Unterhaltung.
Genau.
Kann ich, glaube ich, sagen, dass 4 € durchaus angemessen sind. Ich bin gespannt. Wir haben ja uns vor dem Interview schon kurz unterhalten. Wir werden nochmal nach der Veranstaltung ein kleines Interview führen mit einem kleinen Resümee, wie du es denn erlebt hast, wie es dir gefallen hat, wie die Akzeptanz war und was vielleicht an Feedback von den Besuchern an euch herangetragen wurde.
Genau, das können wir auf jeden Fall machen und ich werde auch nicht ganz privat dort da sein sozusagen, weil ohne meine Kamera funktioniert gar nichts. Ich werde natürlich auch versuchen, das Ganze irgendwie in Bildern noch ein Stück weit zu begleiten und festzuhalten, wie der Abend so gelaufen ist und kann euch dann gerne auch den Link dazu noch zukommen lassen, wenn ihr wollt.
Sehr gerne, den setzen wir direkt in unseren Blog. Das heißt, wahrscheinlich zwischen der Ausstrahlung Folge 58 zur Folge 59 ist der Link auf jeden Fall schon auf unserer Seite drauf. Den fügen wir mit zu den Shownotes der 58 hinzu, eventuell ein bisschen zeitversetzt zur Veröffentlichung. Und lassen es auch bei Folge 59 noch bestehen, denn da kommt ja dann die Review zu der Veranstaltung. So, genau. Dass alle Hörer auch Zeit haben, sich das mal anzugucken. Und alle, die in der Nähe Dresden sind, wenn die zweite Veranstaltung startet, würden wir euch darüber informieren. Anja wird uns einfach mal die Terminplanung durchgeben, insofern es eine zweite Veranstaltung gibt.
Genau.
Und ihr seid alle herzlich eingeladen.
Genau, also es ist eigentlich geplant, dass das Ganze jetzt jährlich stattfinden soll, dass es eine wiederkehrende Reihe ist, auf die man sich dann sozusagen auch langfristig freuen kann, dass man langfristig auch Zeit hat, geeignete Fotografen zu finden, die es dann auch wert sind, da gezeigt zu werden. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, wohin es sich vielleicht noch entwickelt, ob es dabei bleibt oder ob man noch mehr dann aus so einem Abend macht in der Zukunft. Ja, wir werden sehen.
Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und werden ja von dir hören, wie es gelaufen ist. Wir sind leider selber am 26. alle ein bisschen verhindert.
Genau, und ihr wohnt auch nicht gerade um die Ecke. Also das muss man zu eurer Entschuldigung ja auch dazu sagen.
So, jetzt wissen wir ja schon mal, wann das Ganze stattfindet, am 26.03. Wie viel das Ganze kostet, haben wir auch schon angekündigt, 4 €. Aber Anja, du hast uns noch vorenthalten, wo das Ganze stattfindet.
Genau, also stattfinden wird das Ganze in dem Kulturkino von Dresden, dem Programmkino Ost.
Gut, das heißt, ja, ich finde es schon mal klasse, dass überhaupt ein Kino die Aktion auch mit unterstützt. Hab mir mal überlegt, ob das hier ein Betreiber in Fulda auch machen würde. So, das war jetzt jede Menge Feedback. Zum einen erstmal über Anja, die interessante, finde ich, Geschichte, wie man über die eigenen Bilder zu einer Veranstaltung wie Foto und Kino kommt und Foto und Kino. Vielen lieben Dank für die Info, Anja, die Zeit, die du dir genommen hast.
Bitte, bitte, gerne wieder.
Ich bin auf das Feedback gespannt, das wir von dir noch kriegen. Und natürlich auch darauf, ob der ein oder andere Hörer vielleicht sogar da war. Der kann sich natürlich auch gerne mit uns in Verbindung setzen und uns mal aus seiner Sicht erzählen, wie das Ganze war. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, deine anfängliche Nervosität hat sich etwas gelegt.
Ja, Schnaps sei Dank.
Schnaps sei Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, klar.
Viel Spaß, lass es krachen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Fotos. Viel Spaß bei der Veranstaltung und warte auf tolle Bilder.
Ja, danke schön und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Und von Anja und Foto im Kino, Fotos mal auf der Leinwand. Ja, gehen wir mal zurück zu den Basics. Tino.
Genau. Seit ein paar Wochen gab es schon keine Basiswissen-Folge mehr und heute ist es soweit, wir legen das Thema wieder neu auf. Ja, das heutige Basiswissen trägt den Titel Richtig Blitzen mit dem Aufsteckblitz. Und zunächst habe ich mir die Frage gestellt, warum kaufe ich mir überhaupt einen Aufsteckblitz? In den meisten Fällen, weil der kameraeigene Blitz nicht ausreicht, um irgendein Ereignis ausreichend mit Licht zu versorgen. Beispiel Partyfotos, Hochzeitsfeiern, Fotos in Gebäuden, also überall, wo zu wenig Licht vorhanden ist. Oft ist auch der Fall, dass die fotografierten Motive so leblos aussehen, über viel zu wenig Atmosphäre verfügen. Die Personen sind dabei hell belichtet, der Hintergrund säuft in der Dunkelheit ab. Und der Grund dafür ist, dass der kleine Aufklappblitz die Personen korrekt ausleuchtet, das übrige Blitzlicht aber nicht im Hintergrund ankommt und dieser dadurch natürlich viel zu dunkel abgebildet wird. Ja, wie kann ein Aufsteckblitz da Abhilfe schaffen? Grundsätzlich kann man sagen, dass ein Aufsteckblitz über deutlich mehr Leistung verfügt als ein integrierter Blitz. Und die Leistung wird in den meisten Fällen mit der sogenannten Leitzahl angegeben. So hat beispielsweise der eingebaute Blitz meiner Nikon D90 eine Leitzahl von 13, während der Aufsteckblitz SB700, den es auch von Nikon gibt, eine Leitzahl von 28 oder der SB900 sogar 34. Bei der Leitzahl handelt es sich um einen Wert, der von mehreren Faktoren abhängt, wie zum Beispiel dem Abstand zu dem Motiv und der ISO-Zahl. Aber das gehört jetzt hier nicht ins Basiswissen, deswegen überspringen wir das mal. Nutze ich den Blitz also, um meine Motive von vorne aufzuhellen, erreiche ich mit einem Blitzgerät, welches über eine höhere Leitzahl verfügt, schon mal eine ganze Menge. Aber wie ist das jetzt mit der Atmosphäre, über die ich gerade gesprochen habe? Licht breitet sich nun mal geradlinig aus, das heißt, der eingebaute Blitz belichtet punktuell mein Motiv direkt von vorn. Diese Art von Licht entspricht aber nicht unseren Sehgewohnheiten. Wir sind gewohnt, dass Licht von oben kommt, also von der Sonne bzw. vom Himmel durch die Wolken. Damit sind kleine Schattenwürfe, zum Beispiel unter den Augenbrauen und der Nase verbunden. Das sorgt einfach dafür, dass ein Gesicht ganz plastisch aussieht. Wenn ich also das Licht nicht direkt von vorn auf mein Motiv schicken will, kann ich helle Flächen nutzen, um das Licht aus einer anderen Richtung kommen zu lassen. Am Aufsteckblitz kann ich den Blitzkopf beispielsweise nach oben zur Decke richten. Der Blitz wird dann an die Decke geworfen und das Licht reflektiert zurück auf mein Motiv. Der Blitzkopf kann meist in kleinen Stufen nach oben gerichtet werden, sodass man den Reflexionswinkel optimal auf das Foto anpassen kann. Auf diese Art und Weise schlage ich dann gleichzeitig zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, die von mir fotografierten Personen erhalten eine Ausleuchtung von schräg oben, die den Gesichtern Plastizität verleiht. Und zweitens, die helle Zimmerdecke reflektiert das Licht sehr weitläufig und nicht punktuell, wie es der Blitz tut. Das heißt, auch der Hintergrund und der Bereich um die fotografierten Personen werden aufgehellt und sorgen dafür, dass die Atmosphäre, die vielleicht in dem Raum schon vorhanden ist, mit aufgenommen wird. Diese Blitzmethode funktioniert jedoch nur, wenn ich eine helle Zimmerdecke in entsprechender Höhe habe. In einer hohen Kirche oder einem Zimmer mit dunkler Holzvertäfelung funktioniert es leider so nicht. Welchen Zweck hat eigentlich die weiße Karte und die matte Scheibe am Blitzkopf? Viele Blitzgeräte haben eine weiße Karte, die lässt sich ausziehen und sie heißt Reflektorkarte. Sie reflektiert einen Teil des Blitzlichtes auf das Motiv. So gelangt über das indirekte Blitzen, also über das Blitzen über die Zimmerdecke, das meiste Licht zwar von schräg oben auf mein Motiv, aber ein Teil reflektiert an dieser Reflektorkarte auf mein Motiv und sorgt dafür, dass zum Beispiel bei einem Porträtfoto ein schöner Lichtreflex in den Augen erscheint und die Schatten im Gesicht werden abgemildert. Bei der ebenfalls ausziehbaren matten Scheibe handelt es sich um eine Weitwinkelstreuscheibe. Wie der Name schon sagt, wird sie vor allen Dingen dann verwendet, wenn eine Weitwinkelaufnahme gemacht werden soll. Das Licht wird dadurch vom Blitzkopf noch weiter nach außen gestreut. Ja, worauf muss ich beim Blitzkopf achten? Man sollte sich einmal überlegen, für welchen Zweck will ich den Blitz kaufen? Ist es unbedingt notwendig, viel Geld in eine hohe Leitzahl zu investieren? Oder reicht schon die Funktion aus, dass ich den Blitzkopf nach oben richten kann? Und da ist es in den meisten Fällen gar nicht notwendig, das Profigerät des Herstellers zu kaufen. Aufsteckblitze werden von den Kameraherstellern angeboten und sind optimal auf die Kommunikation mit der Kamera abgestimmt. Kamera und Blitz müssen sich ja darüber verständigen, wie viel Licht für die entsprechende Fotosituation benötigt wird und mit welchen Blenden, ISO und Zeiteinstellungen das Bild von der Kamera schließlich aufgenommen wird. Der Aufsteckblitz verfügt über das sogenannte TTL, Blitzmessverfahren, bei dem kurz vor dem Foto ein Messblitz ausgesandt wird, der dem Blitz die Information übermittelt, wie viel Licht für die Aufnahme überhaupt benötigt wird. Möchtest du also, dass Kamera und Blitzgerät optimal aufeinander abgestimmt sind, solltest du darauf achten, dass dein Blitz den TTL-Modus unterstützt. Dieser TTL-Modus heißt bei Nikon iTTL und bei Canon eTTL. Es gibt auch Fremdhersteller wie zum Beispiel Metz, die kompatible Blitzgeräte für alle Kameras herstellen. Diese sind dann sogar meist etwas preisgünstiger. In diesem Fall würde ich mich einfach in einem Forum mal informieren, wie die Erfahrungen mit den Blitzen von Fremdherstellern sind.
Prima, vielen Dank, Tino. Das waren ein paar gute Infos und weiter geht's jetzt mit Michael und ein paar Hardware-News aus der Canon-Ecke.
Ja, als einziger Canonianer unter uns Vieren jetzt bleibe ich der Marke treu. Und ihr habt das mit Sicherheit schon vernommen. Bei Canon hat sich in den letzten Wochen und Monaten einiges getan. Von verschiedenen Kameramodellen im Consumer-Bereich, von dem Einsteigermodell der 1100D, Nachfolger der 1000D, die jetzt sowohl in der Auflösung als auch der ISO-Empfindlichkeit ein ganzes Stück besser geworden ist und auch mit HD-Videos aufwartet. Ansonsten der Autofokus ist hier verbessert worden. Das heißt, im günstigen Bereich, es ist die günstigste Variante, um bei Canon in die Spiegelreflexkategorie einsteigen zu können, gibt es hier zum Preis, ehemaligen Preis der 1000D, eine mittlerweile gute und technisch besser ausgestattete Alternative. Interessanter ist allerdings noch die 600D, die als Nachfolgerin der 550D jetzt zu erhalten ist. Bei beiden kann ich euch mal oder auch zum Rest gleich vorab sagen, man weiß momentan auf dem Markt nicht wirklich, wann die ganzen Produkte kommen. Angekündigt waren sie für März, April. Japan, das Problem nimmt auch bei Canon House ein und die Lieferzeiten sind momentan unbekannt. Aber nichtsdestotrotz, angekündigt sind sie schon und sie werden auch kommen. 600D hat jetzt 18 Megapixel, ähnlich wie 7D oder auch 60D. Wir haben einen Scene Intelligent Auto Modus, das heißt, die Kamera kann, ihr kennt das von anderen Kameras, auch den kompakten, mittlerweile selber erkennen, ob es sich um ein Porträt handelt, eine Landschaftsaufnahme, eine schnelle Bewegung, sprich sportlich dynamische Aufnahmen und. Wir haben einen Movie-Modus für Full-HD-Videos, das heißt, wir können in Full-HD aufnehmen. Und jetzt hier, wie bei der 60D, ein dreh- und schwenkbares Display. Dazu kommt dann von der 7D die integrierte Wireless-Blitzsteuerung. Also, ich sage, es war vorher schon bei der 550D eine gelungene Zweitkamera für alle, die ambitioniert in der semiprofessionellen Klasse rumspringen, aber auch für alle, die als Einsteiger hier eine Kamera haben wollen, mit einem möglichst Komplettpaket eine sehr, sehr gute Alternative. Wenn wir jetzt das Wireless-Blitzsystem uns angucken, dann war das die ganze Zeit kompatibel mit den 580EX, 580EX2, auch 270 und den 430er Blitzköpfen. Alles, was als Slave einzuschalten war, konnte man hier drüber bedienen. Jetzt hat Canon aber im Bereich der Blitze zwei Neuerungen mit auf den Markt gebracht. Einmal das Speedlight 270EX2. Das EX2 ist von der Leitzahl identisch wie sein Vorgänger, der 270EX, hat aber jetzt eine praktische Zusatzfunktion erhalten, nämlich eine Kamera-Fernauslösefunktion. Ihr könnt jetzt praktisch das Blitzlicht irgendwo im Raum positionieren und könnt von dort aus die Kamera auslösen. Ihr müsstet also nicht das Blitzlicht irgendwo hinstellen, zur Kamera gehen, auslösen, den Strahlungswinkel verändern und dann wieder hinlaufen und wieder auslösen. Ihr könnt jetzt direkt den Blitzkopf auf ein Stativ stellen, in der Hand halten und frei positionieren und über einen integrierten Schalter die Kamera auslösen. Das ist die kleine Neuerung beim 270EX2. Interessanter wird es dann noch bei dem Speedlight 320EX. Das 320EX ist das erste in der Reihe der 300er Blitzköpfe, hat eine Leitzahl 32. Das erkennt ihr eigentlich immer an der Nummer der Blitzbezeichnung, ist von der Bauart sehr kompakt und leicht gehalten, hat einen Dreh- und Schwenkreflektor, was die 270 EX und EX2 nicht haben, die sind starr, die können also praktisch nur direkt nach vorne blitzen. Das 320X kann auch, wie gesagt, gedreht und geschwenkt werden. Auch dieses kann die Kamera fernauslösen, aber was hier sehr interessant ist für alle ambitionierten Filmer mit der Kamera, im Blitzkopf ist eine integrierte LED-Videoleuchte mit integriert. Das heißt, dieser Blitzkopf kann nicht nur während dem Foto ausleuchten, ein Spitzlicht oder ein Highlight setzen, sondern auch dauerhaft, wenn man mit der Kamera filmt, in einem gewissen Bereich ausleuchten. So, das ist also integriert und man kann, es wird schon gemunkelt, irgendwann wird auch in der großen Klasse 580X, vielleicht ein 600X rauskommen und der wird dann auch wahrscheinlich eine LED-Videofunktion mit sich bringen. Aber auch das sind wieder Gerüchte, die Gerüchteküche brodelt. Da kann ich euch mal in den nächsten Folgen viel erzählen zu 5D Mark III und vielleicht 1D Mark IV DS oder Mark V. Da wird ganz viel gebabbelt und gebrodelt. Kommen wir aber nochmal zu Tatsachen, die es auf dem Markt gibt, und dann kennen alle Canon-Fotografen, die im Bereich der lichtstarken L-Objektive unterwegs sind, die Möglichkeit, Konverter zu verwenden, und hier hat Canon die bestehenden 1,4-fachen, 2,0-fachen Konverter erneuert, vom Design her den neuen und aktuellen L-Objektiven angepasst, sodass auch die Wertigkeit zu erkennen ist und das Ganze im professionellen Segment wiederzufinden ist. Es ist eine komplette neue Konstruktion. Von den Linsen her ist es ähnlich zu den Vorgängern, allerdings in der Vergütung nochmal wesentlich besser, sodass hier wenige Verluste und Verzerrungen auftreten können. Der Mechanismus zur Objektivverriegelung ist vereinfacht worden. Man kann also den Extender wesentlich schneller an Kamera und Objektiv anbringen, sodass weder Kamera noch Objektiv großartig Staub und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Sind auch staub- und wassergeschützt, so wie die Vorgänger auch. Und sollten im Dezember 2010 rauskommen, sind ab jetzt auf dem Markt schon zum Teil anzutreffen. Soweit mal ganz kurz von Canon.
Ich habe noch ein paar Anmerkungen, Michael.
Oh, jetzt kommt's.
Ja.
Ich wollte gerade fragen, was Nikon zu bieten hat.
Das mit der Videoleuchte im Blitz, das ist eine coole Idee. Also das hatte ich selbst noch nicht gehört. Und das finde ich ja wirklich eine klasse Idee. Wenn man das noch weiter ausbaut mit der LED da oben drin, gut gemacht. Was ich aber nicht verstanden habe, ist der Sinn des Fernauslösers im Blitz. Warum will ich vom Blitz die Kamera auslösen? Außer wenn die Einstellung stimmt. Aber ich stehe eigentlich hinter der Kamera, weil ich will ja nachher auf dem Display sehen, ob es gesessen hat. Und wenn ich den jetzt auslöse vom Blitz, dann laufe ich ja doch zur Kamera und gucke, ob es passt, bevor ich den Blitz neu ausrichte. Oder welchen tieferen Sinn hat ein Fernauslöser im Blitz?
Ja, Stefan, ich muss ehrlich sein, auch die Frage habe ich mir gestellt. Denn es ist tatsächlich so, dass normalerweise wir ja die Lichter positionieren, einen Probeschuss machen, der Auswertung am Display des Fotos vornehmen und dann die Lichter korrigieren. Wir haben jetzt hier im Endeffekt zumindest den Vorteil, stell dir einfach mal vor, du bist ein paar Meter von der Kamera weg und machst es dir relativ einfach. Und zwar, wir stellen uns mal vor, wir haben auf dem Tisch eine Blumenvase stehen und da stecken jetzt einen Strauß Rosen drin. Und du machst ein direktes Anblitzen mal von vorne, direkt von unten von der Vase, legst es davor. Das sind Positionen, die du dir merken kannst, die du auch einfach wieder nachstellen kannst. Gegebenenfalls mit einem Positionskreuzchen, Tesafilm, eine Position des Blitzes markieren und ihn da wieder anbringen, wenn das Ergebnis dir eher zusagt. Es ist was Neues und ich kann durchaus verstehen, dass es zu Verwirrung führen wird. Es ist mit Sicherheit nicht bei allen Situationen zu praktizieren, aber kann bei gewissen Standard-Einstellungssituationen durchaus hilfreich sein, um sich den Weg zur Kamera zu sparen. So machst du 4, 5 Schüsse hintereinander, merkst dir, wo der Blitz lag oder stand, wertest das Ganze an der Kamera aus und beschließt dann, wo du dein Licht hinsetzt.
Okay, also mich würde trotzdem mal interessieren, ob es da draußen noch Ideen gibt. Vielleicht denke ich an irgendeine Situation jetzt nicht, wo man das sinnvoll gebrauchen könnte. Was sagt ihr dazu? Fernauslöser am Blitzlicht, macht das Sinn? Ich bin gespannt auf Antworten und Ideen, wofür man es einsetzen kann. Was mich noch bei den Canon-Sachen interessiert, Michael, du hast von den neuen Konvertern gesprochen und ich habe von einem Prototypen gelesen, eines neuen Telezooms EF2400. was einen eingebauten Telekonverter hat, 1,4x. Und die Idee, die finde ich ja jetzt mal scharf.
Das ist ein,
hast du darüber
ein Traum.
Was gelesen?
Ja. Und wie? Denn als ich in Südafrika war, und einige Hörer können sich bestimmt an diese Live auf oder diesen Mitschnitt aus Südafrika erinnern, der so klang wie vor 20 Jahren ARD, der Auslandskorrespondent. Ganz viel Rauschen und Krispeln. Mir gedacht, passend zu meinem 70-200, der einzige Aufbau, der mir sinnvoll erscheint, wäre ein 400 mm, was es zu dem Zeitpunkt gab, mit einer Festbrennweite 400 mm. Und eigentlich fehlte mir so das Bindeglied zwischen 200 bis 400. Man kann es zwar über Konverter durchaus auffüllen mit 1,4 und 2,0, die ich ja auch in meinem Gepäck habe, aber so ideal war das dann im Endeffekt, oder wäre es nicht gewesen. Und jetzt kommt Canon mit diesem Prototyp, und das ist der absolute Knaller. Das 200 bis 400 mit einer durchgehenden Lichtstärke von 4,0 hat hier schon einen integrierten Telekonverter mit im Objektiv eingebaut. Man muss sich einfach vorstellen, das Objektiv ist nochmal ein Stückchen länger, und zwar umfasst genau die Bauhöhe eines normalen Konverters, nur dass der bereits in dem Objektiv mit integriert ist. Er kann zu- und abgeschaltet werden. Und erhöht hier dann dementsprechend die Brennweite um 0,4. Das heißt, wenn wir von 200 mm 0,4 mal hinzusetzen, dann sind wir bei ungefähr 280. Und wenn wir das Ganze auf 400 hochrechnen, dann sind wir bei 560 mm. Und das ist natürlich der Knaller, alles in einem Gerät. Und auch hier die Gerüchteküche brodelt. In den USA gibt es eine Umfrage. Was würdet ihr dafür zahlen? Was wärt ihr bereit dafür auszugeben? Ratet mal, Jungs, was glaubt ihr denn, was so die Fotofreaks in den USA dafür maximal ausgeben wollen?
Es wird wehtun. Also in 200 bis 400 Telezoom mit durchgängig 4. Das wird in Kilo-Dollar gerechnet, und dann mit einem eingebauten Extender, weil es neu ist und die Erfindung ist, werden schon einige tausend Dollar sein.
Also momentan ist so die Tendenz zwischen 2000 und 2500 Dollar. Das wäre so das Manko oder der Großteil der Forumsmitglieder bereit, für das Objektiv zu zahlen. Ich bin mal gespannt, wo sich es dann tatsächlich bewegen wird. Meistens geht Canon nicht unbedingt nach den Preisvorgaben seiner Nutzer, sondern nach dem, was sie für richtig halten. Was mich interessieren würde an diesem Objektiv ist, bei allen L-Objektiven, die es vorher gab, konnte ich einen 1,4-fach und einen 2,0-fachen Konverter anschließen. Nicht gemeinsam, aber entweder den einen oder den anderen. Kann ich denn jetzt bei ausgeschalteten 1,4-fach Konverter einen zweifachen Konverter hinten dran stecken? Darüber habe ich noch keine Infos gefunden, und ich kann mir vorstellen, dass das ein wenig die Möglichkeiten des Ausbaus des Objektivs mindert. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein ausschlaggebender Punkt wäre, es nicht zu kaufen, weil es ist, also wenn es so rauskommt, wie es derzeit geplant ist, ein Hammerobjektiv.
Ja, lassen wir uns mal überraschen, wenn es wirklich auf den Markt kommt, was es dann taugt. Aber die Idee, die finde ich erstmal richtig interessant.
Da gebe ich dir recht, und es freut mich natürlich, das von einem Nikonianer zu hören.
Ja, wir müssen unseren einzigen Canon-Mann ja auch ein bisschen pflegen hier. Stell dir mal vor, du verlierst die Lust und verkaufst deine Ausrüstung. Was für eine Katastrophe.
Nein, ich mache das so. Ich empfehle immer anderen Leuten Nikon-Kameras, damit für mich keine mehr da wäre, falls ich doch eine kaufen wollte.
Stimmt, das hatten wir diese Woche schon mal. Du bist echt gut im Kamerafremdgehen.
Ja, gell, immerhin schon dreimal 3D5000 empfohlen.
Ja, es gibt halt auch gutes Zeug bei Nikon.
Das ist richtig.
Spaß beiseite. Ich mach mal weiter. Ich hatte einen Auftrag. Ich war bei einem Verein eingeladen, wo verdiente Mitglieder für 20- und 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Und ich hatte meinen Kampf, meine Liebe, Mühe und Not. Und zwar haben die sich nicht an meine Anweisungen gehalten, und dann wurde es schwierig mit Fotografieren.
Ja, die sind ja schon viel länger bei dem Verein als du. Meinst du, hören
die
auf dich?
Ja, und da kam ich, und ich hatte die Idee, also der Vorstand saß vorne, wie das immer so ist, und der hat dann den zu Ehrenden aufgerufen und die ganzen Verdienste vorgelesen, und dann stand der zu Ehrende auch auf, und es gab rechts und links vom Vorstandstisch genau Platz, wo ich sauber die Übergabe der Plakette und des Geschenkes fotografieren konnte. Wo keine Leute im Vordergrund saßen, wo keine blöde Blume rumstand, wo einfach ein bisschen Platz war, sodass ich auch gutes Foto machen konnte. Und darauf hatten wir uns eigentlich geeinigt. Jetzt war es aber so, dass der Vorstand sich nicht dran gehalten hat und dann immer direkt an die Tische gelaufen ist, wo die Leute gesessen haben. Oder die Leute sind ein Stück entgegengekommen, die haben sich in der Mitte getroffen. Und ich bin wirklich verzweifelt, weil es saßen ja überall Leute. Ich kam da nicht schnell genug hin. Wenn ich mit dem Tele gearbeitet habe von weit weg, dann hatte ich ganz viele andere Köpfe davor zusammen komprimiert. Oder ich konnte nur den oberen Teil des Bildes verwenden. Aber man will ja den Händedruck haben. Und der Händedruck ist auf einer Höhe, wo dann ein anderes Gesicht ist. Wird verdeckt von einem anderen Gesicht. Oder die Leute gucken halt doof ins Bild. Die trinken gerade was, die essen was oder was auch immer. Also ich war ein wenig gefrustet. Und ich habe dann versucht zu intervenieren. Aber die haben es dann wieder zweimal vorne rechts und links gemacht. Und dann sind sie wieder zwischen die Tische gelaufen. Und ich habe dann auf Nahkampf umgestellt und habe die kurze Brennweite drauf gemacht und bin halt hinterher. Aber es sind wirklich keine so brillanten Ergebnisse rausgekommen, wie ich das wollte, weil man konnte einfach nicht vernünftig arbeiten. Hinzu kam, dass die Decke auch noch farblich war, sodass es nicht so günstig war, über die Decke zu blitzen. Dann habe ich halt mit einem Diffusor auf dem Blitz gearbeitet. Problem war dann, wenn die zwischen die Tische gegangen sind, auf der einen Seite, da war direkt dahinter die Wand und dann gibt es diese hässlichen Schatten an der Wand, wenn man nicht über Decke blitzen kann. Sieht auch total beschissen aus. Vorne, den Platz, den ich mir ausgeguckt hatte zum Gratulieren und zum Übergeben, da war einfach viel Platz dahinter. Da konnte ich auch nicht über die Decke gehen, aber dann, das hat keine hässlichen Schlagschatten gemacht. Aber da sind sie ja nicht stehen geblieben. Und also ich war ein wenig verzweifelt mit meinem Auftrag. Die waren zwar nachher mit den Bildern total zufrieden, weil das hat die, glaube ich, weniger gestört als mich. Wir haben auch ein sehr, sehr gutes Gruppenbild nachher hinbekommen. Da ist mir auch was passiert, was mir noch nie passiert ist. Man macht ja wirklich viele Gruppenbilder und auch schnelle Folgen von Gruppenbilder, damit man möglichst nachher die Bilder übereinander legen kann. Wenn man wirklich jetzt einen gar nicht hinkriegt vom Gesicht her, dann legt man die Bilder in Photoshop übereinander und retuschiert das Gesicht raus und zieht das vom anderen Bild drüber oder drunter. Und das geht halt, wenn man eine Serienaufnahme mit Blitz macht, eigentlich auch aus der Hand. Braucht man kein Stativ, die Leute bewegen sich eh ein bisschen. Also das funktioniert in der Regel für den allgemeinen Gebrauch ganz gut. Aber da ist mir was passiert. Das erste Bild hat gesessen. Ich meine, ich habe das erst nachher gesehen, aber ich habe das erste Bild ausgewählt, das allererste, was ich fotografiert habe. Keiner hat geblinzelt, jeder hat geguckt, jeder hat schön gegrinst, alle haben ihre Blumensträuße hochgehalten. Das erste Bild war gleich der Treffer. Das war vielleicht dann eine Entschädigung für die anderen. Aber meine Erfahrung will ich euch nochmal sagen, wenn ihr solche Sachen machen sollt, versucht wirklich auf die Leute eindringlich einzuwirken, wenn die schöne Aufnahmen haben wollen, wo gratuliert wird, wo Blumen übergeben werden, wo die Geschenke übergeben werden, dass ihr euch einen Platz ausmacht, wo das passiert, dass die nicht in die Reihen reingehen, dass sie nicht zwischen die Leute gehen, sondern sucht euch einen sauberen Platz, am besten unter einer neutralen Decke, wo ihr über die Decke blitzen könnt und wo dahinter keine Wand ist, wo ihr ein bisschen Luft habt, wenn ihr wirklich nicht über die Decke gehen könnt, dass nicht hässliche Schlagschatten entstehen und wo ihr vor allem wirklich freie Sicht auf die zu Ehrenden habt, dass ihr nicht irgendwelche Köpfe von anderen drin habt. Oder dann stehen die Biergläser drin, das sieht auch nicht so schön aus, wenn man jetzt solche Sachen dann auf die Homepage stellen möchte. Also versucht die wirklich zu nageln und wenn es halt nicht klappt, obwohl ihr euer Bestes tut, dann müsst ihr es ertragen.
Ein Tipp vielleicht noch dazu, bei meinem letzten Hochzeitsfotoshooting hatte ich genau das Problem, als externer Fotograf wird man natürlich als Fremder wahrgenommen und man wird vielleicht nicht so mit Aufmerksamkeit beschenkt wie Freunde und Bekannte, die auch eine Kamera dabei haben und auch fotografieren. Und so ist es mir dann passiert, als auf dem Saal lustige Spielchen gemacht wurden, die dann mit Verkleidung abliefen, wo dann auch unbedingt Erinnerungsfotos geschossen werden sollten, dass ich mich positioniert habe und mich auch bemerkbar gemacht habe, aber dennoch haben die Gäste alle zu den Freunden und Bekannten geschaut, die dann links und rechts von mir mit ihrer kleinen Kompaktkamera fotografiert haben. Und da hat man natürlich von der Hochzeitsgesellschaft nur einen kleinen Teil, der einem die Aufmerksamkeit schenkt. Aber da ist man dann machtlos. Es besitzt ja fast jeder inzwischen eine Kompaktkamera und jeder macht Fotos.
Das hatte ich auch noch bei der Ehrung einer. Da war der Sohn mit und Papa 25 Jahre und Ehrung fürs Familienalbum und er sprang mir dann auch noch zwischen den Füßen rum. Aber es war Gott sei Dank nur einer, der nur Papa fotografieren wollte.
Ja gut, aber du musst ja mal so sehen, immerhin hat der Verein mitgedacht und sich überlegt, einen professionellen Fotografen mit ranzuziehen und hat das nicht eben dem Sohnemann überlassen oder anderen Vereinsmitgliedern, die sagen, oh, ich habe auch eine Kamera, mit der kann ich auch ganz gute Bilder machen. Weil dann kommen wir mal zu den typischen Schwachpunkten, die da so auftreten können. Und ich habe mir gedacht, passend jetzt gerade zu deinem Thema, einfach mal kurz noch so eine kleine Erinnerung für einige, die es bestimmt schon gehört haben, für aber auch die anderen. Ich gebe ja hier an der VHS auch Einsteigerkurse und da kommt das immer wieder. Dieses Verwundern, warum sind meine Bilder auf einmal so dunkel? Warum sind die Bilder so grisselig? Wieso sind die total unscharf, wenn die Lichtverhältnisse schwieriger werden? Und wenn du jetzt in einem geschlossenen Raum bist, draußen wird es dunkel, es dämmert, innen drin die Beleuchtung ist meistens in so Vereinsheimen eher ein bisschen funzelig, nicht ganz so richtig hell. Dann haben wir meistens die Probleme, dass lichtschwache Objektive hier ein bisschen an ihre Grenzen kommen. An ihre Grenzen, was das einzutretende Licht betrifft. Und wenn man dann noch zu den Zoomern, nennen wir es mal, ich sage immer eigentlich lauffaule Mitmenschen gehört, die gerne zoomen und sich nicht bewegen möchten und somit dem Licht eine längere Strecke vom Eintreten durch die Linse bis zum Einfall auf den Sensor bieten. Dann kommen wir entweder bei einer ISO-Automatik in den hohen ISO-Bereich und bei vielen kompakten, aber auch Spiegelreflexkameras fängt es dann schon an zu rauschen. Die Bilder werden grisselig. Ja, oder wenn die ISO nicht auf Automatik steht und zu gering eingestellt ist, dann gibt es unheimlich lange Belichtungszeiten und wir haben hier Bewegungsunschärfen oder Verwacklungsunschärfen oder. Also hier nur ein kleiner Tipp. Im ISO-Bereich, wer sich nicht weiter damit auskennt oder damit nicht beschäftigt hat, könnte es gerne erstmal im manuellen Bereich versuchen. Achtet mal auf die Bildergebnisse und stellt fest, wann eure Kamera anfängt zu grisseln. Wichtig ist aber auf jeden Fall, vermeidet bei wenig Licht ein starkes Heranzoomen. Geht auf das Objekt zu. Somit gebt ihr der Kamera wesentlich mehr Licht zum Ausbelichten eures Bildes, wenn ihr so wollt. Ja, so ein kleiner Tipp noch am Rande.
Ja, vielleicht kann ich dazu noch was sagen. Ich habe das eben auch bei meinem Aufsteckblitz, ich habe den SB900 von Nikon und der Aufsteckblitz hat leider ja bei mir schon des Öfteren die Überhitzungsautomatik ausgelöst, wo dann, wenn ich mit längerer Brennweite fotografiere, dass dann eben der Blitz zum Schutz seiner eigenen Blitzröhre einfach eine Pause einlegt, um wieder abzukühlen. Und das vermeide ich einfach auch dadurch, indem ich einfach näher rangehe, sodass die Blitzautomatik den Blitz automatisch herunterregelt, dass eben gar nicht erst diese hohe Leistung gebracht werden muss.
Ja, also ich denke, sowohl Tinos wie auch mein Tipp, einfach nehmt ihn nochmal mit auf. Er kann euch in der einen oder anderen Situation helfen und ihr werdet sehen, die Bildergebnisse werden einfach dadurch durch ganz einfache Tricks und Mittel einen Ticken besser. Und ihr entlastet in dem Fall auch noch euer System Blitzgerät. Aber ich habe einmal aus Versehen meinen Blitzkopf an die Hose gehalten und ausgelöst. Das war ganz unabsichtlich. Den Probeblitz. Und ich sage euch, die Jeans hat gequalmt.
Ja, es ist wirklich so, wenn man bei so leistungsstarken Blitzgeräten die Hand direkt davor hält und blitzt, das tut richtig weh. Also da kommt mächtig Hitze raus und es tut ja auch der Blitzröhre überhaupt nicht gut. Im schlimmsten Fall kann man sie sich durch die Überhitzung auch abschießen. Und sollte man nicht meinen, aber da kommt eine Menge Energie raus.
Nicht nur Licht.
Ja, Thema Menge Energie. Es gibt was Neues von Adobe. Und zwar Version 3.4 von Lightroom, noch nicht offiziell, aber für alle, die gerne mal testen möchten, befindet sich diese Version in der Beta-Phase, kann also von jedem heruntergeladen werden, die dann für einige Wochen und Monate lauffähig ist, auch wenn man jetzt kein registrierter Nutzer bei Adobe ist. Und diese Version bringt einige Verbesserungen mit sich. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Da gibt es eine Seite von Adobe, wo man sich die Veränderungen schon in englischer Sprache einmal anschauen kann. Wir sprachen gerade über die neuen Kameramodelle von Canon, die jetzt auch unterstützt werden. Einmal die 600D und die 1100D. Aber auch das Topmodell von Hasselblad, die H4D, ist jetzt mit im Programm und drei neue Kameras von Olympus und eine Samsung. Ja, das ist erstmal schön, dass die mit unterstützt werden. Was für mich jetzt ein ganz interessanter Punkt ist, dass die automatischen Objektivkorrekturen um einige Linsen erweitert worden sind. Das betrifft vor allen Dingen die Objektive von Canon, Nikon und Leica. Und hier wurden viele Standardobjektive mit aufgenommen, unter anderem zum Beispiel das Nikon 18-105 mm Kit-Objektiv. Das ist jetzt kein so ein Hochleistungsobjektiv, aber es ist ein prima Reiseobjektiv, weil es doch einen relativ schönen Zoom-Bereich hat und von der Bauform recht klein ist. Es hat einen VR-Bildstabilisator und die Abbildungsqualität finde ich gar nicht so schlecht für ein Kit-Objektiv. Und gerade dieses Objektiv ist jetzt auch dort zu finden und man kann, ja, wenn man gerade im Urlaub ist, ein paar Bauwerke fotografiert oder überall da, wo man eben Verzerrungen im Bild, kann man sich das eben rausrechnen lassen und das finde ich schon sehr praktisch. Ja, darüber hinaus gibt es ein paar kleinere Programm-Bugs, die entfernt worden sind. Jetzt, ich nenne mal nur drei Beispiele. Bilder, die auf Photoshop kommen, also so eine Online-Bearbeitung, bearbeitet worden sind, die machen Probleme bei der Weiterbearbeitung in Lightroom. Das wurde verbessert. Dann gibt es mit der neuen Nikon D7000, da hatte ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen, da gibt es immer noch Fehler beim Import der Bilder und es werden einige Exportfehler korrigiert. Also eigentlich ein paar schöne praktische Neuerungen, die dann demnächst auch in der offiziellen Version 3.4 zu erwarten sind.
Ja, und hier haben wir zumindest keinerlei Probleme, wenn man denn von Lightroom Windows auf Lightroom Mac umswitchen will. Aber ich greife hier mal ein bisschen vor. Ich kenne hier einen von uns, der ist damit betroffen, dass er das Gleiche gerne mit dem Photoshop gemacht hätte, gell? Aber Adobe war da nicht ganz so kooperativ, oder?
Adobe ist wieder mal ganz seinem Ruf gerecht geworden. Ich erinnere mich, lieber Michael, du hast auch schon mal schwere Kämpfe mit denen gehabt.
Oh ja.
Wie ihr ja mitbekommen habt, habe ich meinen Hauptarbeitsrechner von einem Windows auf ein Apple, auf einen iMac gewechselt. Ja, und ich habe eine für mich völlig ausreichend gut funktionierende Lizenz, Photoshop CS3. Und die ist aber eine Windows-Lizenz. Jetzt wusste ich schon, dass man das umschreiben kann, aber dass Adobe nie so begeistert ist. Habe ich mit dem netten Herrn von Adobe telefoniert. Und das war ein Telefonat, was echt meinen Blutdruck nach oben getrieben hat. Weil das war wieder mal sowas von kundenunfreundlich. Besser geht es nicht. Der Herr erklärte mir tatsächlich Folgendes. Also, eine CS3-Version kann ich nur umschreiben lassen von Windows auf Mac, wenn ich eine Original-Installations-DVD CS3 für den Mac habe. Soweit, so gut. Dachte ich mir, ich muss mir so ein Ding besorgen. Dann korrigierte er mich, ich darf mir die nicht besorgen, ich muss mir die kaufen. Da sage ich, wo soll ich eine CS3-Lizenz für Mac kaufen? Ja, es gibt immer noch legale Versionen auf eBay und so, alte Lagerbestände und die könnte ich kaufen. Dann würde er mir meine Lizenz umschreiben. Dann fragte ich ihn, warum ich die Lizenz umschreiben muss, wenn ich eine neue kaufe. Dann kann ich auch die neue Lizenz nehmen. Ja, das konnte er mir jetzt nicht beantworten. Und dann wurde er penetrant. Dann kam das Marketing geschulte Gesabber, muss ich jetzt mal sagen. Ich war echt genervt. Er wollte mir dann CS5 verkaufen. Ein Upgrade. Und dem habe ich mich dann aber widersetzt. Nur der Mann, der war echt total nervig, total unfreundlich. Und also Adobe, liebe Menschen auf dem hohen Ross, das geht gar nicht. Ich habe eine CS3-Lizenz, die reicht mir völlig aus. Ich wechsle das System und es gibt keine Möglichkeit zu wechseln. Er behauptete nämlich sogar, sie hätten bei ganz Adobe keine CS3-Installations-CD mehr für den Mac. Also, sowas besitzt Adobe nicht mehr. Und CS3 ist ja uralt. Ist ja aus dem vorigen Jahrhundert. Es gibt auch keinen Download-Server, wo man das aus Kundenkulanz und Kundenpflege einfach mal zur Verfügung stellen könnte und dann die Lizenz umschreibt. Nein, also ging gar nicht. Und damit habe ich beschlossen, Adobe Photoshop fliegt von meinem Rechner. Das heißt, es kommt gar nicht mehr auf meinen neuen Rechner drauf. Ich habe ein älteres Elements, ein 6er Elements von Photoshop. Das kann sehr viele Sachen. Das reicht mir. Das habe ich als Mac-Version, weil das kam mit dem Bamboo-Tablet. Das läuft prima auf meinem Mac. Und damit mache ich jetzt die wichtigsten Sachen und habe mich nach etwas anderem umgeschaut und bin sogar fündig geworden. Ein nettes kleines Programm, jetzt nur für den Mac, heißt Pixelmator, ist eine Version 1.0. Damit wirklich noch sehr am Anfang. Es ist eher zu vergleichen mit Elements. Aber die Jungs da haben viel vor. Und seit ich das habe, gab es auch schon ein Update mit neuen Features, was kostenlos war. Und das ganze Ding hat zurzeit, also wie ich es vor 3-4 Wochen gekauft habe, im App Store 23 Euro gekostet. Fand ich einen äußerst fairen Preis. Und es bedient sich auch sehr ähnlich. Also man kann damit gut leben. Und ich bin noch gezwungen, bei meinem Lightroom zu bleiben, weil ich damit sehr zufrieden bin und eine riesen Bilddatenbank habe. Aber Photoshop in der großen Version werde ich nicht kaufen. Und Adobe, ich halte viel Unterricht und ich werde nicht müde, von eurer Kundenfreundlichkeit zu berichten. Das kann ich euch sagen. Ich bin echt stinkesauer. Und dann eine kleine Anekdote noch weiter, wo wir gerade dabei sind. Dann hatte mein Element 6 nicht mehr den nötigen RAW-Converter, also das nötige Kamera-RAW, das Originale, was ich jetzt brauche, das Neueste, um alle Kameras einlesen zu können. Und das Update verweigert er. Yippie, das ist dem Michael schon mal passiert. Du hast ja, glaube ich, mal
deswegen habe ich mir CS4 gekauft.
Genau, weil deine Kamera nicht unterstützt wurde im CS3. Das ist so, Entschuldigung, sowas von kundenunfreundlich, total abzocke. Nur weil eine neue Kamera in einem alten, total funktionierenden Programm, was für viele ausreichend ist, nicht mehr funktioniert, muss man ein Upgrade auf CS4 oder CS5 machen. Ich fasse es immer noch nicht. Okay, aber dann, siehe da, habe ich ein wenig gegoogelt und es gibt für mein Elements-Problem mit dem Camera Raw auf Adobe im Support ein interessantes Dokument, wie man das Camera Raw von Hand überschreiben kann. Und ich habe das dann in der Library vom Mac entsprechend einfach die alte gelöscht und die neue reingesetzt, die entpackte. Und siehe da, das neue Camera Raw funktioniert prima in Element 6. Und das steht sogar auf der original Adobe-Seite. Also wer mal das Problem hat mit einer alten Version von irgendeinem Photoshop, wo das neue Camera Raw nicht mehr unterstützt wird, schaut mal in der Datenbank nach im Support. Ich habe das gefunden, wie man das beim Mac ersetzen muss. Das geht bestimmt auch beim Windows. Und dann muss man sie halt von Hand reinkopieren und schwupps, beim nächsten Start hat man die neuen Kameras auch zur Verfügung.
Ja, siehste, und da muss man doch sagen, Tino hat es ja eben schon genannt, mit Lightroom hat man das Problem nicht. Lightroom bekommt man beide Programmversionen praktisch mit der jeweiligen Lizenz in einem Päckchen. Egal, ob man jetzt auf dem Mac oder auf dem Windows-Rechner Lightroom installieren möchte, beides ist möglich und beides ist machbar.
Vielleicht ein kleiner Tipp noch dazu. Für all diejenigen, die Studenten, Schüler sind, für diejenigen, die Lehrer sind, bei Adobe gibt es eben Lizenzen, die heißen dann auch einfach so in jedem Online-Shop zu finden, Teacher and Student Edition. Und da gibt es eben Lightroom für um die 70 Euro. Der normale Preis, der liegt über 200 Euro.
299.
Ja, also das ist doch schon mal ein kleines Schnäppchen, da kann man sich das auch schon mal holen.
Das ist richtig. Und wenn ihr sagt, das große CS an Photoshop ist euch zu mächtig, dann schaut einfach mal, die Elements-Versionen sind derzeit immer noch zu vernünftigen Preisen zu erhalten. Letztes Jahr haben wir stellenweise Rekordpreise gehabt von 58 Euro für ein Elements 8 oder dann 9. Jetzt sind sie wieder etwas teurer, liegen bei knapp 80 Euro. Aber hier gibt's auch Rabattversionen von Adobe. Schaut einfach mal. Also sowohl Lightroom als auch im Photoshop Bereich, da habt ihr Möglichkeiten, an vergünstigte Versionen zu kommen.
Oder unterstützt einfach andere Firmen, wie das nette kleine Startup-Programm von Pixelmator. Für den Mac geht das allerdings nur. Und da komme ich nochmal zurück auf einen viel, viel älteren Einwand aus den alten Folgen. Irgendwann sagte jemand, oh, ihr macht immer nur Lightroom und Photoshop, es gibt doch auch andere Sachen. Ich benutze Aperture von Apple. Habe ich mir danach auch gekauft, weil ich wollte jetzt mal gucken, was es sonst so gibt. Und es ist ja nicht vergleichbar mit Photoshop, das wusste ich, aber es ist vergleichbar zu Lightroom. Und ich fand es durchaus ganz gut. Es ist für mich fremd gewesen, aber da muss ich jetzt auch mal meinen kleinen Ärger loswerden. Von einem Tag auf den anderen läuft Aperture nicht mehr. Es macht beim Start einen netten Fehler. Ich habe es schon zigmal deinstalliert und wieder installiert. Und Apple, der Support, meldet sich auch dankenswerterweise nicht zurück. Dankeschön. Und mein Aperture läuft seit 4 Wochen nicht mehr und ich kriege keine Nachricht. Und ich weiß nicht, im Supportforum finde ich auch nichts. Also da bei anderen Firmen ist es auch nicht wesentlich besser. Man sollte einfach keine Probleme haben, sonst hat man verloren, glaube ich. Wenn ich jetzt auf Aperture angewiesen wäre als mein Instrument der Bearbeitung, dann wäre ich ganz schön aufgeschmissen. Und da muss ich jetzt doch mal lobend sagen, Lightroom hat mich bisher noch nie verlassen. Also trotz der vielen Wechsel, prima, Lightroom hat immer sauber funktioniert und die Ergebnisse gebracht, die ich brauchte.
Genau, kann ich mich auch nur anschließen. Ich habe sowohl unter Windows damit gearbeitet oder jetzt auch seit 1,5 Jahren auf dem Mac. Das läuft. Kleiner Tipp noch, wir sind jetzt zwischen verschiedenen Betriebssystemen und Programmen hin und her gesprungen. Wer auch noch ein Schnäppchen machen möchte, bei vielen, ja, Stefan hat es gerade noch angesprochen, sein Tablet, nein, wie heißt es?
Mein Zeichentablet. Ja.
Genau, dein Zeichentablet hatte ja eine Version von Photoshop Elements dabei. Jetzt habe ich mir neulich zum Digitalisieren alter Analogfotos einen Scanner gekauft, den Kano Scan 9000F. Also Michael, dann, ich habe auch was aus dem Hause Canon. Da war also zum Beispiel das Photoshop Elements 8 mit dabei, sowohl für Mac als auch für Windows. Also Stefan, falls du noch upgraden willst von 6 auf 8, würde ich das dir gerne zur Verfügung stellen.
Oh ja, dann schreie ich, glaube ich mal. Ich kämpfe jetzt erstmal mit Pixelmator.
Okay, und dann berichtest du uns davon, wie dir das gefällt.
Genau, das mache ich. Ja, ich darf gleich nochmal weitermachen, weil wir waren bei Lightroom eigentlich bei dem Release Candidate für die 3.4 und da gab es ein paar neue Kameras. Und in unserem Haus gab es wieder mal Kamerazuwachs. Eine Olympus XZ1, eine High-End-Kompaktkamera, hat mein Vater sich gekauft. Und ich war natürlich sehr gespannt, wie diese Kamera, die sehr neu auf dem Markt ist, nun wirklich so ist. In den Tests ist sie ja gut weggekommen. Und ganz kurz, wer sich diese Kamera noch nie angesehen hat, es ist so, sie gehört zu den High-End-Kompaktkameras, vergleichbar mit der Panasonic LX5 oder der Canon PowerShot 12 ist, glaube ich, da das aktuelle, das neueste Modell. Sie hat 10-Megapixel-Sensor, ein 28-112mm Zoom-Objektiv, ein gigantisches Objektiv mit 1,8 Blendenöffnung und bei Tele 112 mm immer noch 2,5er Blendenöffnung. Sensationell. Image Stabilization ist klar. ISO 100 bis 6400. Großes, wirklich schön scharfes Display. Sie kann Videos und sie kann RAW, was mir ja sehr gut gefällt, wenn man in so einer Kompaktkamera eben auch auf RAW zurückgehen kann. Denn trotz, dass sie nur einen 10-Megapixel-Sensor hat, der im Vergleich zu anderen Kompaktkameras auch deutlich größer ist und der damit weniger rauscht, ist natürlich so ein kleiner Sensor immer noch nicht mit einer Spiegelreflexkamera zu vergleichen, mit dem großen Sensoren, was das Rauschverhalten angeht. Und wenn ich dann in RAW arbeiten kann, dann habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten im Nachhinein noch Boden gut zu machen. Und sie hat sogar noch einen eingebauten Neutral-Grau-Filter, den man einfach einschwenken kann in den Lichtgang sozusagen, also reinschieben oder rausschieben kann. Sie hat einen Schuh für einen Aufsteckblitz und man kann aber auch den Olympus-Sucher, der für die Four-Thirds-Kameras gemacht ist, auch einen elektronischen Sucher noch oben drauf stecken. Ich kann auch nicht so viel zur Bildqualität sagen, weil wir machen gerade erst fleißig Testfotos. Aber zur Bedienung lässt sich schon mal so viel sagen, extrem solide verarbeitet, gefällt mir gut. Man muss sich ans Halten gewöhnen, weil sie hat rechts keinen so einen wirklich kleinen Griff, wo man gern die Finger hinlegt, sondern sie ist flach. Dafür hat sie was sie, denke ich, bei Canon abgeguckt haben. Sie hat wieder einen Objektivdrehring, wie den alten Blendenring, den man mit bestimmten Funktionen belegen kann, was mir sehr gut gefällt. Nein, stopp, man kann ihn nicht belegen, er ist vorbelegt. Man kann es nicht frei wählen, aber er ist relativ sinnvoll vorbelegt. Ich komme damit gut zurecht. Und da halte ich die Kamera eigentlich wieder wie früher, indem ich eine Hand drunter lege und nach vorne mit zwei Fingern ums Objektiv fasse. Damit brauche ich auf der rechten Seite diesen Griff auch nicht unbedingt. Ich komme sehr gut damit zurecht. Sie hat ansonsten einen Blitz, der, ganz wichtig, nicht automatisch rausklappt, auch in der super dummen Automatik nicht. Da der Blitz muss man immer manuell entriegeln. Und sie hat einen eigenen Button, um das Video zu starten. Und sonst ein Drehrad, so ähnlich wie bei der kleinen Canon S90 oder S95, was ein bisschen hakelig zu bedienen ist. Finde ich, haben sie da nicht gut abgeguckt. Es geht bedienen, ich komme damit zurecht, aber man könnte sich wünschen, dass das präziser wäre. Ja, das Menü ist klar und übersichtlich, kommt man schnell mit zurecht. Die Funktionen sind gut. Es gibt eine AF-Hilfsleuchte für Dunkelheit zum Einstellen. Und das Ding ist klein, kompakt, relativ schwer, wirklich gut verbaut und es macht große Freude zu mitnehmen und immer dabei haben. Ich werde zum späteren Zeitpunkt nochmal dann einen Bildcheck machen oder euch berichten, wie zufrieden wir mit der Bildqualität sind. Aber das kann ich erst ausführlich in den Osterferien machen und danach werde ich berichten. So vom ersten Eindruck und vom Fotografieren aus macht es sehr viel Spaß, mit der Kamera zu arbeiten. Einen kleinen Wermutstropfen noch. Es kommt kein Akkuladegerät mit. Die Kamera ist nicht billig, also liegt zwischen 400 und 500 Euro. Den Akku kann man nur in der Kamera laden. Und das ist wirklich dämlich, weil auch wenn man einen zweiten Akku hat, kann man, während man den Akku tauscht, dann den anderen einfach nicht laden. Den kann man immer nur in der Kamera dann über Nacht wieder laden, wenn sie nichts tut. Und man müsste sich dann noch ein Akkuladegerät dazu kaufen, was ich echt für eine Kamera in der Preisklasse und mit dem Anspruch jetzt wirklich ein bisschen schlecht finde.
Kannst du denn schon was dazu sagen, wie viele Bilder man mit einer Akkuladung machen kann?
Kann ich nicht so gut sagen, weil wir haben die jetzt gekriegt, bevor diese Gutwetterphase war und wir haben am Anfang sehr viele Bilder im Raum mit Blitz gemacht. Und jetzt war mein Vater, wo es jetzt diese Woche so gutes Wetter war, viel draußen unterwegs, aber ich hatte sie gar nicht mehr in der Hand. Aber ich glaube, es ist nicht so überragend. Der Akku ist sehr klein. Ich würde mal sagen, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, so um die 300 Bilder würde ich mal schätzen, plus minus, je nachdem, wie viel man blitzt.
Gut, aber da wird man ja wahrscheinlich schon mal einen Sonntagnachmittag mit der Familie.
Ja.
So wird's ja durchhalten.
Das auf jeden Fall. Und den Zweitakku, den haben wir auch gleich dazu gekauft. Es gab auch ein gutes Zubehörelement, was jetzt kein Originalakku war, dass es nicht so teuer war. Und mit zwei Akkus kommst du richtig weit. Das ist okay, auch für einen Hardcore-Fotograf, zwei Akkus. Aber da hast du auf jeden Fall 600 Bilder Da bist du am Sonntagnachmittag gut ausgerüstet, bis du zur nächsten Steckdose kommst wieder.
Ich habe mir jetzt mal erlaubt, es mir parallel kurz anzugucken. Neben ja, Automatikprogramm hat sie ja auch die volle Funktionalität von manuellen Einstellungen.
Ja, klar.
Was ich jetzt so sehen kann, das bei der schmalen Bauweise und einen sogenannten Dual-Image-Stabilizer. Das heißt, sowohl horizontal wie vertikale Verwacklung gleicht die Kamera auch gleich mit aus.
Der ist wirklich gut. Also das haben wir auch schon festgestellt. Es ist ja eine relativ kleine Kamera, die sich nicht so leicht halten lässt wie eine Spiegelreflex mit einem sauberen Griff und sowas. Und man kann wirklich problemlos ein Achtel oder manchmal sogar ein Viertel aus der Hand fotografieren, also wenn die Objekte sich nicht bewegen. Das ist schon super gut. Allerdings, fairerweise muss man sagen, Lichtstärke 1,8 oder im schlechtesten Fall 2,5 im Tele ist natürlich auch ein Hammer. Also ich habe mir so ein bisschen die Programmautomatik angeschaut. Die zieht als erstes die Blende auf, dann geht sie mit der ISO hoch. Und dann werden die Belichtungszeiten länger. Also die setzen schon schwer auf das Pfund Objektiv. Und mit 1,8 über weite Bereiche, das ist natürlich sensationell für so ein kompaktes Ding. Da kannst du echt gute Sachen rausholen. Du musst halt immer aufpassen, wenn es mit der Schärfentiefe nachher nicht hinhaut. Aber dafür kannst du ja manuell eingreifen, wenn du möchtest.
Hast du mal geguckt, was für eine Sensorgröße der hat?
Sie hat einen größeren Sensor, ich kann es dir sagen, ein 1 durch 1,63 Zoll Sensor. Das ist also diese neue Größenordnung von diesen High-End-Kompaktkameras, die dann auch nur 10 Megapixel auflösen und nicht 14, 16 oder 18 gar, die also wirklich aufs Rauschen ein wenig Wert legen. Und der ist größer als eine normalen Kompaktkamerasensor und der geht eher so Richtung Four Thirds dann. Der liegt also zwischen dem Four Thirds und der, den ganz kleinen Sensoren. Allerdings meine ersten Eindrücke vom Rauschen sind nach wie vor so, es ist ab ISO 400, es stört nicht, aber wenn du in die dunklen Teile guckst, du siehst es einfach. Es ist einfach kein großer Sensor, nach wie vor nicht. Dafür ist er zu klein. Ja? Aber ich sag mal, es ist jetzt kein störendes Rauschen. Du kannst einen schönen Ausdruck davon machen und du kannst es natürlich als RAW-Foto super gut nachbearbeiten. Also nur da will ich mich einfach nochmal tiefer reinarbeiten. Das ist so mein erster Eindruck. Auch die können die Physik nicht überwinden. Also trotz größerem Sensor und super lichtstarkem Objektiv, ISO bleibt bei diesen kleinen Kisten einfach eine Schwachstelle. Also hohe ISO. ISO 100 ist brillant, also es macht Spaß draußen bei hellem Licht und sie hat eine total klasse Brennweite mit 28-112, das ist so gerade für eine Reisekamera, wenn du wirklich nicht viel mitschleppen willst, ein super klasse Ding. Aber ich werde da nochmal intensiver drüber berichten, sie hat wirklich schöne Einstellmöglichkeiten, Olympus ist bekannt auch für ganz interessante Sachen und du kannst alles kombinieren. Ich bin da wirklich bis jetzt zufrieden.
Vielleicht stellst du ja mal ein paar Testfotos in die Flickr-Gruppe. Können wir vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal darauf hinweisen. Es gibt eine Flickr-Gruppe, fotopodcast.de. Dort kann man sich dem Fotopodcast anschließen, seine eigenen Bilder einstellen und vielleicht auch mit den anderen Hörern des Fotopodcastes Gedanken austauschen, wie einem die Fotos gefallen oder was man zu anderen Fotos zu sagen hat.
Ja, das ist richtig. Auch die Facebook-Seite könnt ihr gerne mal euch anschauen. Auch das findet ihr unter Fotopodcast. Aber Stefan, du hast ein Stichwort gegeben und zwar aus preislichen Aspekten heraus habt ihr euch bei der Kamera zu einem Zweitakku entschieden, der kein Originalakku war. Sprich, ein Zubehörakku und derer haben wir ja relativ viele auf dem Markt von den unterschiedlichsten Herstellern. Ich selber habe hier welche von Hansmann und von Delkin. Ich weiß, Händel macht auch da eine ganze Menge und zwei, drei andere auch. Und Tino, du selber hast auch schon Erfahrung mit Alternativ- oder Zubehörakkus gemacht.
Ja, man stellt sich schon die Frage, ist es notwendig, dass Hersteller immer wieder neuere Akkumodelle auf den Markt bringen? Und ja, man fragt sich, passiert das, um einfach der neuen Kamera neue Leistung zu schenken oder liegt es wirklich daran, dass die markeneigenen Akkus nachgeahmt werden und damit einfach nichts mehr zu verdienen ist. ich habe mal so von den gängigsten Nikon-Kameras, so der D80, D90, mal nach dem Preis geschaut. Der Preis des Original-Akkus, der liegt jetzt so um die 39 Euro. Und nachgemachte Akkus liegen so bei 12 Euro. Ich habe auch schon mal zwei Stück für 15 bekommen. Und ja, wodurch unterscheiden sie sich? Die Kameras laufen mit beiden Akkutypen. Und ein paar Funktionalitäten könnte man da vielleicht nennen. Es gibt bei allen Spiegelreflexkameras eine Akkustandsanzeige, die darüber Auskunft gibt, wie lange der Akku wohl noch hält. Man hat also da keine Prozentzahl, aber so ein paar Balken, die aus einer Batterie verschwinden. Und diese Anzeige nimmt kontinuierlich mit der Benutzung ab, sodass man weiß, wenn ich ungefähr den halben Akku leer fotografiert habe, sind da noch 300-400 Bilder zu machen. Meine Erfahrung bei nachgemachten Akkus ist, dass ich meist über die gesamte Nutzungsdauer eine volle Anzeige bekomme. Was also nicht funktioniert, ist die zuverlässige Anzeige wie beim Originalakku. Wenn der erste Balken verschwunden ist, muss der Akku eigentlich schon bald gewechselt werden, denn dann ist es nicht mehr lange hin, bis der Akku einfach die Kamera ausgehen lässt.
Ja, und was also, Schlimmeres als mitten im Shooting keinen Saft mehr zu haben, kann einem nicht passieren, ne?
Genau. Also für den Profifotografen, der muss da einfach in die tiefere Tasche, muss einfach tiefer in die Tasche greifen und sollte da auf das Original zählen. Jetzt als Amateur, man packt sich einfach ein paar nachgemachte Akkus in die Hosentasche und dann wechselt man eben. Es ist ja auch kein Problem. Ja, zur Kapazität. Der Originalakku, auch meine Erfahrung, auch nach mehreren Wochen ist der noch vollständig geladen. Die Erfahrung habe ich gemacht bei nachgemachten Akkus, dass da einfach nach ein paar Wochen der Akku nur noch die halbe Kapazität hat. Also da kann man noch 100-200 Bilder machen, aber dann ist auch da Schluss. Und es wird bei eBay und auch anderen Händlern wird damit geworben, dass die Nachahmer-Akkus eine höhere Kapazität haben. Ich habe hier mal vor mir liegen ein original Nikon-Akku, der hat jetzt 1500 mAh. Und ich habe hier einen von Fotix, der hat 1600. Gibt dann auch welche, die gehen dann über 2000 mAh. Aber da habe ich noch keinen Unterschied festgestellt, dass der Akku jetzt auf einmal eine signifikante höhere Bilderleistung liefert. Also da, glaube ich, darf man sich von Zahlen nicht täuschen lassen. Ja, was ist so mein Fazit zu nachgemachten Akkus? Einerseits spart man mit nachgemachten Akkus viel Geld, wenn sie also nur rund ein Viertel des Originalpreises kosten. Andererseits muss man diese vor einem Shooting nochmal alle komplett laden, um sicher zu gehen, dass sie wirklich voll und funktionsfähig sind, wenn man die dann auch wirklich einsetzen möchte. Wer sich also darauf verlassen will, dass ein Akku jederzeit funktioniert und die Kamera nicht täglich anfasst, der sollte schon zu einem Original-Akku greifen.
Ja, und dazu kann ich auch ein bisschen kurz was erklären, denn bei Nikon weiß ich, ist es so, bei der 7D jetzt auch und bei zwei, drei anderen Herstellern, die machen es jetzt mittlerweile auch genauso. Bei den Originalakkus ist ein Informationschip über den Batteriezustand mit integriert und der wird von der Kamera ausgelesen und da bekommt die Kamera genau die Informationen des aktuellen Batteriestandes her. Das wird bei vielen der Zubehörakkus nicht mit integriert und somit funktioniert es, wird aber nicht angezeigt.
Genau, also wenn jetzt jemand sagt, alles egal, ich setze trotzdem auf nachgemachte Akkus, ich muss einfach auf den Preis achten. Also ich habe ja einen Fotix-Akku und bei dem ist es einfach so, der hält von den nachgemachten Akkus am längsten seine Kapazität und da ist dann nach 2-3 Monaten vielleicht ein Drittel runter, aber ansonsten habe ich mit dem relativ gute Erfahrungen gemacht.
Jo, ihr seht, wie so manchmal heißt, nicht alles, was billig ist, ist auch gut. Es muss nicht unbedingt stimmen. Wenn es für eure Einsatzzwecke ausreicht, sind durchaus auch die Zubehörakkus zu empfehlen. Ihr könnt Geld sparen und mal ganz ehrlich, wenn ihr für den Preis von einem Originalakku zwei Zubehörakkus bekommt, seid ihr mit Sicherheit auch nicht schlecht beraten. Achtet nur drauf, vielleicht schießt ihr euch ein bisschen ein, wenn ihr die Akkus habt. Könnt feststellen, wie viele Bilder kriegt ihr ungefähr hin. Denn die Anzahl der geschossenen Bilder, diese Anzeige funktioniert immer. Und wenn ihr ungefähr ein Gefühl dafür entwickelt, wie lange der Akku hält, dann wisst ihr auch von alleine, wann ihr zu wechseln habt.
Ja, Stefan, so wie ich sehe, haben wir fast alle Punkte unserer Liste abgearbeitet. Und jetzt ganz am Schluss sehe ich da noch iMac 27 Zoll. Was hat es damit auf sich?
Ja, Tino, ich habe eine Anfrage bekommen. In den Kommentaren zur letzten Folge vom Albrecht, der einen kleinen Review haben möchte zu dem 27 Zoll iMac, den ich habe, bezüglich der Qualität der Bildwiedergabe auf dem Display. Ob der Bildschirm für Bildbearbeitung brauchbar ist. Und das kann ich mit Ja beantworten. Ich bin sehr zufrieden. Es ist ein sehr großes Display. 27 Zoll, wenn man so davor sitzt, das ist echt der Hammer und das macht halt beim Bildbearbeiten extrem viel Spaß, weil wirklich die Fläche sehr groß ist, auf dem man die Bilder komplett sehen kann und trotzdem alle Paletten einblenden kann. Alles, was man so braucht, geht noch nebendran. Und ich hab mir auch noch den Luxus gegönnt, meinen alten 22 Zoll Monitor, den lasse ich daneben stehen, da kann man auch andere Sachen dann rüberschieben. Also das ist jetzt richtig, richtig klasse. Und von der Qualität des Monitors gibt es halt nur eine große Einschränkung, die man sich zurzeit beim iMac halt immer einkauft. Es ist ein sehr spiegelndes Display. Das heißt, wenn man in seiner Arbeitsplatzsituation Licht von hinten hat, würde ich sagen, kommt überhaupt keine Freude auf, weil es doch schon heftig spiegelt. Ich habe jetzt ein Büro sowieso, oder mein Arbeitsplatz ist sowieso in einem Kellerbüro und ich habe hier nur ein Fenster, das ist quasi im Rücken vom iMac und ich habe also ganz wenig Probleme mit Reflexionen. Ich komme damit also wirklich gut zurecht. Aber im Wohnzimmer oben oder im hellen Raum ist es dann schon manchmal nervig, wenn man in Bereichen was arbeiten möchte und da ist einfach eine helle Spiegelung drin. Von der Qualität des Bildschirms kann man sagen, das ist auf jeden Fall okay. Es ist kein High-End-Bildschirm. Also wenn ihr euch ein Spezialpanel kauft von den gängigen Marken, dann bekommt ihr sicherlich deutlich bessere Panels. Aber für alle Leute, die im Amateur-Hobby-Bereich oder auch im kleinen professionellen Bereich arbeiten, denke ich, ist dieses Display auf jeden Fall ausreichend. Ich habe es zurzeit sogar noch nicht kalibriert, weil mein Spider, den ich habe, der ist so alt, der kann keine LED-hintergrundbeleuchteten Displays kalibrieren. Und wir sind jetzt gerade dabei, einen neuen zu besorgen, aber das Display kommt vorkalibriert oder mit einem Profil von Apple, was für mich im Moment okay ist, sodass ich meine Sachen machen kann. Ich habe es verglichen einfach mit einem kalibrierten System und habe ein bisschen Augenvergleich gemacht, so kann ich gerade arbeiten, das ist okay. Aber das neue Gerät ist im Anflug und dann werden wir das nochmal ausführlich beschreiben. Aber bildbearbeitungstechnisch von der Ausleuchtung, die ist mir gleichmäßig genug, sodass man darauf arbeiten kann. Es macht wirklich große Freude, mit dem Ding Bildbearbeitung zu machen. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Ja, man kann es gut benutzen.
Ja, klasse, vielen Dank für den Bericht. Vielleicht ist das auch etwas, ich muss endlich meinen iMac auch mal kalibrieren. Vielleicht wäre das mal was, worüber ich mal was erzählen kann, wenn ich demnächst meine Kalibrierung vornehme.
Genau.
Ja, damit sind wir schon am Ende der Folge 58, heute ausnahmsweise ohne Marek.
Der ist beim nächsten Mal wieder dabei.
So, ja, uns hat auch heute wieder viel Spaß gemacht. Wir hatten einige Themen für euch vorbereitet. Hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Bleibt uns treu.
Schreibt etwas in die Shownotes, in die Kommentare, wenn euch etwas gefallen hat oder wenn euch etwas nicht gefallen hat.
Ja, wenn ihr Anregungen habt zu Themen, etwas, das euch interessiert, Hilfestellungen, technische Fragen, bitte schickt es einfach an info@fotopodcast.de. Wie bereits in der letzten Folge kurz erklärt, alle E-Mails an diese E-Mail-Adresse gehen an uns vier und der jeweilige von uns, der sich in dem Bereich auskennt, wird euch auf jeden Fall antworten.
Ja, und vielen Dank für das Feedback, was zur letzten Folge gekommen ist. Und bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.